Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Wir befragen heute drei Experten.
Professor Bruno Podesser, Leiter des Zentrums für biomedizinische Forschung und translationale Chirurgie an der MedUni Wien. Professor Reinhard Zeitelberger, Vorstand der Universitätsklinik für Herzchirurgie am Uniklinikum in Salzburg. Sowie Dozent Sebastian Grobitz, last but not least, ärztlicher Leiter des Herz-Kreislauf-Zentrums Groß-Gerungs im Waldviertel. Worum geht's? Wir blicken auf die drei wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Herzchirurgie zurück, nämlich die erste Verpflanzung eines menschlichen Herzens durch Christian Barnard in Südafrika, das erste künstliche Zusatzherz, das vor fast genau 50 Jahren beim Kalb Esmeralda in Wien 1975 eingesetzt wurde und die erste Transplantation eines Schweineherzens in den USA vor 2 Jahren. Das sind die viel zitierten Meilensteine der Herzchirurgie. Was haben wir daraus gelernt? Woran hapert's noch? Werden Roboter zur Konkurrenz in der Chirurgie? Wie steht Österreich im internationalen Vergleich da? Und schließlich, wie viel an Herzkrankheiten könnten wir uns durch eine gesunde Lebensführung ersparen? Viele wichtige Fragen und die stellt in dieser Runde meine Kollegin Susanne McManus.
Der erste Meilenstein in der Herzchirurgie war 1967 die erste Verpflanzung eines menschlichen Herzens durch Christian Barnard in Südafrika. Herr Professor Zeitelberger.
Ja, also zuerst muss ich sagen, dass das sicherlich nicht der erste Meilenstein war in der Herzchirurgie, sondern da gab es viele davor, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will und kann. Die Herzchirurgie hat eigentlich begonnen, die richtige Herzchirurgie, mit der Chirurgie der angeborenen Herzfehler. Und das bereits gegen Ende der 50er Jahre, primär in Amerika. Und durch die Möglichkeit, dann das Herz wirklich stillzulegen. Und das hat eigentlich erst begonnen mit unterschiedlichsten Methoden in den 60er Jahren. Erst da ergab sich dann die Möglichkeit, das mögliche Operationsspektrum wirklich signifikant zu erweitern. Das betraf dann primär Klappenoperationen und dann auch schon Bypassoperationen. Die Herztransplantation, wie Sie schon erwähnt haben, 1967, war natürlich vor allem nach außen hin ein ganz, ganz großes Ereignis für die Herzchirurgie. Und deshalb nimmt sie sozusagen medial da eine ganz wichtige Stellung in der Geschichte der Herzchirurgie ein. Aber dazu kommen wir dann, glaube ich, später noch im Detail.
Und was konnte man daraus lernen?
Aus der Herztransplantation? Ja, konnte man viel lernen. Das Interessante ist ja, dass sozusagen aus rein chirurgisch-technischen Aspekten die Herzoperation eine relativ simple Operation ist. Also es gibt wesentlich und gab schon auch zu damaliger Zeit viele unterschiedliche Herzoperationen, die aus rein chirurgisch-technischem Aspekt wesentlich komplexer und schwieriger sind als die Herztransplantation. Das Problem bei der Herztransplantation, und das gilt eigentlich bis heute, ist das Problem der Immunität, also des ganzen Immunsystems, der Abstoßung der Organe. Und das ist ein Problem, das bis zum heutigen Tag noch immer nicht perfekt gelöst wurde. Und das auch, das muss man auch sagen, dieser vor allem der ersten Herztransplantationen bis Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die hatten ja alle ganz, ganz schlechte Ergebnisse. Nicht, weil die Operation schlecht war, sondern weil eben das Problem der Transplantabstoßung medikamentös bis zum Ende der 80er Jahre, muss man fast sagen, nicht befriedigend gelöst war. Es war sogar so, dass nach den ersten Transplantationen, eben beginnend 67, die Transplantationsprogramme teilweise komplett eingestellt wurden, weil eben die Ergebnisse diesbezüglich so schlecht waren.
Vielen Dank, dann springen wir jetzt ein paar Jahre weiter und kommen zum künstlichen Zusatzherz, das vielleicht einige dieser Probleme gelöst hat. Und da wird der Herr Professor Podesser über das Kalb Esmeralda sprechen.
Esmeralda war das Flaggschiff dieser Kunstherz-Experimente, die in Wien seit den späten
60er Jahren durchgeführt wurden. Mit der Berufung eines der damaligen Zeit besten Herzchirurgen Jan Navratil nach Wien hat man ein Kunstherzprogramm begonnen. Und Navratil war interessanterweise der Erste, der zwar Bernard auch gratuliert hat, aber er hat gesagt, das ist nicht die Lösung. Und er hat dann das Kunstherzprogramm geglaubt und so wurde es dann heute, mehr oder weniger auf den Tag genau vor 50 Jahren, nach einer Reihe von Fehlschlägen, konnte das erste Kalb die Operation überstehen und ist in der Folge 72 Tage nachbeobachtet worden. Das war weltweit Spitze, die ganze Welt hat nach Wien geschaut und mit dem Tier fast mitgelebt. Es gab jeden Tag beinahe ein ärztliches Bulletin und das Team unter dem damaligen Dozenten Wollner und natürlich unter der Leitung von Navratil, aber auch Professor Deutsch, dem späteren Professor Deutsch, hat diese Operation auf Basis der Arbeiten von einem jungen Chirurgen, der Fasching geheißen hat, durchgeführt und es war einzigartig. Und das ganz besonders Schöne war, als das Organ explantiert wurde, am 2. Mai wurde das Tier danach nicht getötet, sondern es konnte weiterleben.
Und Sie haben vergessen, diese prominenten Besucher des Kalbes Esmeralda zu erwähnen.
Danke, dass Sie mich darauf hinweisen. Das war so in aller Munde, dass man eines Tages in der experimentellen Abteilung der Zweiten Chirurgischen Universitätsklinik den Bundeskanzler, den damaligen Dr. Bruno Kreisky, aber auch die Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg und die Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter als Besucher hatte. Und das war natürlich eine Publicity für die Herzchirurgie in den Jahren danach. Und die, glaube ich, hat der Herzchirurgie und der Herzmedizin sehr geholfen.
Vielen Dank. Und dann kommen wir zum dritten Meilenstein auf dieser Zeitreise. Nämlich erst vor 2 Jahren war die erste Transplantation eines Schweineherzens in den USA. Wer will dazu was sagen, Herr Professor Seidelberger?
Ja, das war natürlich auch vor allem medial eine Sensation, hat aber sehr schlussendlich, muss man sagen, leider gezeigt, also die immunologischen Probleme noch immer nicht im Griff sind. Schlussendlich ist auch dieser Patient an einer Abstoßung verstorben. Und man muss dazu sagen, dass es hier seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten, intensive Forschungen weltweit gibt, um dieses artfremde Transplantationsimmunitätsproblem zu lösen und dass es diesbezüglich bis dato noch keine befriedigende Lösung gibt. Man hat sich vor vielen Jahren eigentlich erhofft, dass das alles schneller gehen wird, weil das natürlich den Pool der verfügbaren Organe immens vergrößern könnte. Und das ist ja eigentlich das Hauptproblem der Transplantation, ist ja die zu geringe Verfügbarkeit der notwendigen Organe. Aber wie gesagt, das ist immer noch ein Problem, das nicht befriedigend gelöst wurde. Und das hat eben auch diese, ja, natürlich medial sehr, sehr weltweit sehr viel publizierte und ja, hat das Problem nicht beseitigen können. Ja.
Also es gibt zu wenig Spenderorgane, auf der anderen Seite aber immer mehr Patienten. Bevor wir zur Anzahl der Patienten kommen, wie schaut's mit Herzchirurgen aus? Gibt's genug für die steigende Anzahl von Patienten und Patientinnen?
Ja, das ist ein vielschichtiges Problem. Es gibt sicherlich zurzeit, wenn man sich zumindest die industrialisierten Länder anschaut, also die Länder mit hochentwickelten Medizinsystemen, gibt es absolut genügend Herzchirurgen. Wie das in der Zukunft sein wird, ist schwer zu sagen. Es gibt für Amerika gibt es Prognosen, dass schon in 10, 15 Jahren zu wenig Herzchirurgen ausgebildet werden, um die zu erwartende Zahl an Operationen in entsprechender Qualität durchzuführen. Ein anderes Problem ist aufgrund der auch gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass die Ausbildung per se zu einem Zeit- und Qualitätsproblem geworden ist, einfach durch Zum Beispiel die modernen Arbeitszeitregeln, die sind also für eine wirklich qualitätsvolle Ausbildung eines Herzchirurgen einfach nicht ausreichend und schon gar nicht passend. Die Ausbildung zu einem spezialisierten Herzchirurgen ist eine sehr lange und sehr komplexe und ist natürlich vor allem auch mit viel, viel Zeiteinsatz verbunden. Und alle diese Dinge sind eben durch diese, ja, auch gesellschaftliche Entwicklungen schon sehr gefährdet. Und man wird sehen, ob dieses Niveau, das Ausbildungsniveau, das ja an sich sehr, sehr hoch war und ist, zum Beispiel auch in Österreich, ob das wirklich auch beibehalten werden kann.
Vielleicht nur noch als einen weiteren Hinweis dazu. Das heißt, die Learning Curves sollten möglichst steil sein, damit man in seiner Ausbildung sehr schnell gute Qualität liefert. Und weil das, wie Professor Seitelberger ausgeführt hat, in der vorhandenen Ausbildungszeit fast nicht mehr erreicht werden kann, denken wir jetzt sehr aggressiv und gerade bei uns am Zentrum für Biomedizin und translationale Chirurgie darüber nach, wie wir innovative Ausbildungsschritte zusätzlich einbringen in unsere Facharztausbildungen. Dazu gehört Training und Simulation. Wir wollen das auch in den Ausbildungsplan verankern. Es ist ein großes Projekt, das aber in anderen Ländern bereits Vorreiter gefunden hat. Die Schweiz, aber auch Dänemark denken hier schon sehr pragmatisch. Und ich glaube, wir können hier das nur so überbrücken und die Ausbildungszeit intensivieren, indem wir eben auch Training und Simulation dazu nehmen.
Wie viele Trainingseinheiten gibt es bei Ihnen im Haus pro Monat, pro Jahr?
Wir haben inzwischen ungefähr 150 Trainings pro Jahr in unserem Zentrum. Dabei sind das Trainings, die zum Teil aus den klinischen Abteilungen hier am AKH kommen. Spezialtrainings für Neurochirurgen, für Herzchirurgen, für Allgemeinchirurgen, aber es sind auch Industrietrainings dahinter. Das heißt, wo ein neues Produkt, ein neuer endoskopischer Weg erst am Simulator und am Tier beschritten wird, bevor er in den Menschen geht.
Mhm. Warum ist der Christian Barnard so berühmt geworden, aber er hat keinen Nobelpreis bekommen?
Ja, also schlussendlich, also Nobelpreise bekommt man ja in der Regel nur für wissenschaftliche Leistungen. Und das war schlussendlich keine wissenschaftliche Leistung. Und es ist so, dass an sich das ganze Prinzip, das technische, chirurgisch-technische Prinzip, aber auch bereits die ersten Ansätze eben der Medikation, der Transplantabstoßung, die wurden alle in Stanford in Amerika eigentlich entwickelt, von einem Chirurgen namens Norman Shumway. Der hat also sozusagen dieses ganze Konzept aufgestellt. Und der Christian Barnard war ein Schüler von ihm, der war selber dort in Stanford für einige Zeit, um das eben zu erlernen. Da wurden diese Operationen eben an Tieren durchgeführt, um die Technik auch zu entwickeln. Und Shumway selber wollte eigentlich die erste Transplantation weltweit durchführen. Es hatte mir aber die amerikanische Gesundheitsbehörde nicht erlaubt, das durchzuführen. Christian Barnard ist dann zurück nach Südafrika und man kann sich vorstellen, dass vor allem zu damaligen Zeiten dort die Gesundheitsbehörden da doch etwas weniger genau waren als in Amerika und hatte damals eben als erster überhaupt die Möglichkeit, so eine Transplantation durchzuführen und hat das auch gemacht. Barnard war ein exzellenter Chirurg, aber man muss schon sagen, dass die wahre Geschichte der Transplantation doch sehr, sehr eng mit diesem amerikanischen Chirurgen auch historisch gesehen verbunden ist.
Jetzt stelle ich eine ganz banale Frage bei so einer großen Herzoperation, ob Transplantation oder was anderes, sind ja viel mehr beteiligt als nur der oder die Herzchirurgen. Wie groß ist so ein Team? Wie viele stehen dann wirklich am OP-Tisch und wer ist noch aller beteiligt?
Das ist, glaube ich, eine gute Frage. An sich gibt es einen Hauptoperateur, eine erste Assistenz und in vielen Häusern auch eine zweite chirurgische Assistenz. Dann gibt es aber ein Team von Anästhesisten, das heißt, es gibt einen hauptverantwortlichen Anästhesist und eine Anästhesieschwester. Es gibt einen Herz-Lungen-Maschinisten, Perfusionisten, der die Herz-Lungen-Maschine führt und der eng mit diesen Zweien, nämlich dem Chirurgen und dem Anästhesisten, zusammenarbeitet. Dann gibt es von Seiten der Schwestern eine Schwester, die am Tisch steht, steril, und eine, die unsteril ist und für jeden Moment oder in jedem Moment, wenn etwas benötigt wird, was nicht am Tisch ist, das sofort beibringen kann. Und in vielen Häusern gibt es dann noch einen OP-Gehilfen, einen OP-Assistenten, der ebenfalls noch hier ist, um helfend einzugreifen. Das heißt, es sind fast immer zwischen 15 und 20 Leute.
Aber nicht im OP.
Aber nicht dauernd im OP. Die sind natürlich auch aus dem OP. Aber zu Beginn sind sie da, ja.
Ja, und dann ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ja auch sehr charakteristisch ist, auch für den Raumbedarf für Herzoperationen, dass der maschinelle Bedarf sehr groß ist. Also Professor Bodesser hat schon erwähnt, die Herz-Lungen-Maschine, dazu kommen dann noch spezielle Geräte, die das Blut absaugen und wieder in den Körper rückführen können. Dann sind meist natürlich große Beatmungsmaschinen. Dann werden die Patienten ja während der ganzen Operation echokardiografisch sozusagen online betreut. Auch das ist eine eigene Maschine.
Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.